Wir schlagen wieder auf den Epheserbrief, Kapitel 1. Wir beginnen zu lesen mit Vers 15. Darum, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer in meinen Gebeten zu gedenken, damit der Gott unseres Herrn, der Gott Jesu Christi und Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Enthüllung gebe, in Erkenntnis seiner selbst, die Augen eures Denkens erleuchtet, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in Christus wirkte. Er weckte ihn ja auf von den Toten, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Bereichen. Über alles Erstrangige und alle Autorität und Kraft und Herrschaft hinaus und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen. Und er tat alles unter seine Füße und ihn, Haupt über alles, gab er der Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen füllt, auch für euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt, unter dem auch wir alle einst unser Leben führten in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir stets taten, was das Fleisch und das Denken wollten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gelesen haben. Das war alles ein Satz. Ein langer Satz, nicht wahr? Paulus hatte einen langen Atem gehabt. Unser Atem ist oft sehr kurz, nicht wahr? In der Bibel lernt man das Denken. Das fällt uns so schwer. Lieber möchten wir Säge und Hammer nehmen und arbeiten. Aber das Lesen und Denken fällt uns manchmal schwer. Mir auch, der ich schon lange Säge und Hammer auf die Seite gelegt habe, weil der Herr mich dazu rief, sein Wort zu verkünden. Ich habe gern mit den Händen gearbeitet. Das Denken fällt mir nicht immer leicht und das Reden schon gar nicht. Aber wenn der Herr ruft, dann folgen wir und es ist möglich, dann das zu tun, wozu er uns ruft, nicht wahr? Dass es möglich ist, das ist ein Anliegen eines Großteils dieses Textes, dieses Satzes. Aber jetzt will ich ein wenig zurück. Dieser eine Satz kann aufgeteilt werden in drei Teile. Diese Teile sind ungleich lang. Der dritte Teil ist der längste Teil. Der erste Teil ist der zweitlängste und der mittlere Teil ist der kürzeste. Heute kennt man den gelben Stift, mit dem man etwas, das man liest oder schreibt, hervorheben kann. Nimmt man einen solchen Stift und bringt ihn an in Vers 17, wo das Anliegen des Apostels dargelegt wird, ganz kurz, dann kann man dieses Anliegen gelb bestreifen, hervorheben. Was davor kommt, was oberhalb dieses gelben Striches liegt, das ist einleitend, dass der ganze Satz 15 bis Kapitel 2, Vers 3 ist ein Bericht, eine Erzählung des Apostels Paulus über sein Beten. Der mittlere Streifen, dieser gelbe Streifen jetzt, ist sein Gebetsanliegen. Das, wofür er betet. Das, was oberhalb dieses gelben Streifens liegt, das ist einleitend. Da erzählt er, weshalb er betet, wie er es tut, zu wem er betet. Und dann kommt dieser gelbe Streifen, den wir hervorgehoben haben. Und das ist das Gebetsanliegen, das ist die Mitte. Und danach kommen einige Gedanken über dieses Anliegen. Er beleuchtet dieses Anliegen. Er zeigt ihnen, was es um dieses Anliegen ist. Er erklärt das, führt das weiter aus. Sehr hilfreiche Gedanken am Schluss. Gestern Abend fingen wir schon an, diese Gedanken zu berühren. Wie gesagt, Paulus erzählt im ersten Teil, warum er betet, wie er es tut und zu wem er betet. In Vers 17 sagt er dann, was er betet. Dass Gott ihnen gebe Weisheit und Enthüllung, Offenbarung. Der Schleier soll gelüftet werden, gezogen werden, damit die Augen sehen, was Gott uns gern zeigen möchte. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann hilft kein Studieren. Dann muss es uns gezeigt werden. Natürlich sollen wir dann forschen, aber wenn wir anfangen, Gott zu suchen, von uns aus, durch Philosophieren, dann werden wir ihn nie finden. Den Reichtum Gottes und seiner Gedanken, seines Vorhabens, seines Tuns in der Vergangenheit, in Schöpfung und Heilsvorkehrung, seines Vorhabens für die Zukunft, alles dieses erfahren wir aus dem Buch der Bibel, in welchem Gott uns das alles erzählt. Aber wir müssen geöffnete Augen dafür bekommen. Das ist sein Anliegen, dass wir weise werden, im Erkennen, was er uns zu sagen hat. Beten wir dafür, dass Gott uns das zeigt. Denn da öffnet uns ein wahrhaftiges Paradies an himmlischer Luft, in der wir uns bewegen können. Und dann erklärt Paulus ab Vers 17 Ende, bis zu Kapitel 2, Vers 3, was es um dieses Anliegen ist. Zuerst, das hatten wir uns gestern Abend schon gesagt, gibt er uns den Raum an, in welchem wir Weisheit und Offenbarung bekommen. In der Erkenntnis seiner selbst. Das ist einmal von der einen Seite her betrachtet, ein Teil seines Gebetes. Das heißt, man könnte das so lesen, so auffassen. Paulus bittet, dass sie weise werden, dass sie Offenbarung bekommen, das zu sehen bekommen, was Gott ihnen zeigen will, und dass sie Gott besser kennenlernen möchten. Das ist das eine. Es wäre nun sein Gebet, wenn man das von daher betrachtet, es wäre sein Gebet, dass sie Gott wirklich kennenlernen. Und zwar, wenn er sich uns offenbart, was er ja getan hat in seinem Wort. Es wäre also das Anliegen des Apostels, aus dem Wort Gottes Gott besser kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist das so ausgedrückt, dass wir erkennen, wir haben eine Aufgabe. Es ist nicht nur so, dass wir die Hände in den Schoß legen mit einer offenen Bibel vor uns. Ja, jetzt tu mir dich kund, Gott. Nein, wir haben auch eine Aufgabe. Maria hat zugehört. Sie saß nicht einfach da. Mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit einer Haltung, die zeigte, ich will, ich liebe dich, Herr Jesus, und ich will hören, was du sagst. Sie nahm auf, sie saugte es auf. Es war nicht verkehrt, was die Martha machte. Es hat Jesus ihr nicht aberkannt. Es war richtig, was sie machte. Aber es war einseitig. Eines fehlt dir. Und das ist das Beste, das ist das Erste. Es ist vieles wichtig im Leben, aber wir müssen die Reihenfolge erkennen. Zuerst haben wir zu beten, auch am Morgen, am Anfang des Tages. Sobald die Augen auf sind, können wir anfangen, mit unserem Gott zu verkehren. Und da setzen wir uns auf die Bettkante und können mit Wilhelm Busch sagen, es ist doch schön, dein Kind zu sein. Und dann waschen wir uns und bekleiden uns und beten mit der Haustochter, mit der Angestellten, mit dem angestellten Mädchen, das überall betete, wo immer es war. Und wenn es sich wusch, dann sagte sie, und Herr, wasche mich. Und es kleidete sich an, Herr, jetzt kleide mich mit deiner Gerechtigkeit. Und sie fegte das Zimmer unter dem Bett und überall. Herr, fege mein Herz aus, damit nichts an unreinem Staub da liegen bleibt und so weiter. So können wir mit Gebeten den Tag hineingehen. Und sobald es möglich ist, nehmen wir uns echte Stille mit seinem Wort. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat gesprochen, dies ist sein Wort. Aber wir haben zuzuhören. Wir beten, dass der Herr uns die Augen und Ohren öffnet. Aber unser Herz will dabei sein. Ja, Herr, tu das. Und ich will dir jetzt meine Augen schenken. Ich will dir meine Ohren schenken. Ich will dir meine ganze Aufmerksamkeit schenken. Und dann will ich dir meine Hände und Füße schenken, damit ich in diesen Wegen dann anschließend wandle. In der Erkenntnis seiner selbst, indem wir uns dieser Aufgabe widmen, kann Gott dieses Gebet des Apostels Paulus auch bei uns erhören, dass wir weise werden für den Weg dieses Lebens, der ja in die Ewigkeit mündet, und dass er sich uns offenbaren kann. Und jetzt kommt Vers 18. Mit Vers 18 verhält es sich ebenfalls wie mit Ende Vers 17. Einerseits haben wir ein Gebet. Und dieses Gebet ist ganz kurz. So kurz im Grundtext, dass wir Schwierigkeit haben zu wissen, was will denn der Apostel Paulus mit diesem Nebensatz sagen. Die Augen eures Denkens erleuchtet. Einmal kann man sagen, das ist ein Gebet. Ähnlich wie vorhin. Das ist das Anliegen des Apostels Paulus, dass sie offene Augen bekommen in ihrem Denken, in ihrem Verständnis. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Wir sind anders als die Tiere. Die haben einen kleinen Spielraum. Ich bin auf der Landwirtschaft aufgewachsen mit Tieren. Damals hatten wir noch nicht einen Trecker. Mit Pferden haben wir gearbeitet, mit Kühen sind wir umgegangen. Wir hatten viele Kühe, wir haben sie gemolken oder gemästet. Ich habe sie besorgt. Schweine hatten wir, Hühner, Turkeys, was heißt das? Truthähne und so weiter. Gänse, eine Zeit lang vielleicht. Ein Tier, besonders ein Pferd oder ein intelligentes Tier, ein Hund, hat einen etwas breiteren Spielraum des Überlegens. Es beobachtet etwas und dann überlegt schnell und dann trifft es eine Entscheidung. Aber das ist ein sehr schmaler Spielraum des Überlegens. Der größere Teil seines Wesens, ob Pferd oder Hund oder Kuh, ist instinktiv. Das heißt, es läuft ab wie eine eingebaute Maschine. Das Tier reagiert fast von selbst. Gott hat es schon eine Steuerung hinein ihm gegeben. Aber wir Menschen, wir möchten es manchmal so einfach haben, nicht wahr? Wir möchten uns einfach gehen lassen. Denn wir sind faul von Natur. Aber wir haben Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir sehen etwas vor uns. Wir müssen denken, überlegen, und das ist Weisheit. Das heißt, wir haben weise zu sein, zu überlegen, wo soll es jetzt hin? Wo soll ich meinen Fuß als nächstes hinstellen? Und das darf nicht irgendwo sein. Ich muss jetzt überlegen, wo tue ich den nächsten Schritt? Was soll ich als nächstes machen? Und was soll ich danach machen? Und danach, wenn die Bahn sich öffnet, dann muss ich so weit gucken wie möglich, um zu überlegen, wie komme ich am besten zu jenem Ziel? Wir müssen denken. Und hier ist ein Gebet einerseits, dass unsere Augen, die Augen unseres Denkens, wir haben irdische Augen, das heißt physikalische Augen, mit denen wir schauen. Manchmal haben wir vier Augen, das heißt noch zwei hinzu, diese Gläser, das sind die verlängerten Augen meiner Augen. Aber wir haben diese irdischen Augen. Aber in unserem Geiste haben wir auch Augen. Und dies sind Augen des Denkens, das heißt, sie sehen etwas und dann muss überlegt werden. Aber diese Augen müssen offen sein. Sonst stolpern wir überall hin und können uns Schaden zufügen. Wir brauchen also diese geöffneten Augen. Für diese scheint Paulus hier zu beten. Das heißt, wenn der Heilige Geist am Werk ist in ihnen und ihnen Weisheit geben will, Offenbarung, Erkenntnis Gottes, dabei in diesem Prozess, möchten unsere Augen aufgehen zum Nachdenken alles dessen, was Gott uns hier zeigt. Es gilt nicht nur die Bibel zu lesen, es gilt zu bedenken. Psalm 1. Dort heißt es, wohl dem, und dann springen wir über zu Vers 3, der nachsinnt. Und im Grundtext heißt es etwas so, der murmelt. Der Hebräer kann so lesen. Darum, nachdem ich von dem Glauben unter euch, dem Herrn Jesus und der Liebe zu den Heiligen hörte. Die Bibel kann man lesen, ohne die Lippen zu bewegen. Ich weiß nicht, was die Kinder in der Schule lernen. Ich habe gelernt, dass man möglichst still, wenn man für sich liest, ein Buch, dass man dann lesen lernen soll, wobei die Lippen sich gar nicht berühren. Die erste Tendenz ist, dass das Kind mit dem Munde liest, wie wenn es laut liest. Aber wenn wir schnell lesen wollen, dann müssen wir lernen, nur mit dem Kopf zu lesen, mit den Gedanken. Aber es gibt einige Texte, da lohnt es sich und da ist es ratsam, sie laut zu lesen oder halblaut, wenigstens mit Bewegung der Lippen. Und so verhält es sich mit diesem Dokument Gottes Wort. Dokumente sind wichtiger als Romane, als Erzählungen. Und dies ist das wichtigste Dokument, das es gibt. Und es sollte am sorgfältigsten gelesen werden. Und dann sollten wir lernen zu murmeln gleichsam. Das heißt, laut zu lesen oder halblaut, damit das hilft, damit die Gedanken gefesselt werden von dem, das hier geschrieben steht. Suchen Sie einen Platz allein, wo Sie das tun können. Und dann konzentrieren Sie sich auf das und bedenken das. Oft liest man vielleicht 10 Verse, aber mit einmal hält man an. Etwas fällt auf. Oft ist das der Herr, der mich hier auf etwas aufmerksam macht. Nicht immer, aber oft ist es so. Und dann halte ich an und bedenke das. Manchmal ist es nur ein Satz oder ein Satzteil in einem Vers und schon ist der Kopf gefesselt oder sind die Gedanken davon gefesselt. Geöffnete Augen des Denkens. Das möge der Herr geben. Das ist ein Gebet einerseits. Andererseits wiederum ist das die Folge von dem, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Wenn Gott das Gebet in Vers 17 und in Vers 17 erhört und der Heilige Geist in uns wirkt, dann bekommen wir geöffnete Augen. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann wissen wir ja, dass zum Teil unsere Augen geöffnet wurden, als wir uns bekehrten, als wir wiedergeboren wurden. Denn die Wiedergeburt, das, was Gott für uns tut, wenn wir uns bekehren, wird ja auch Erleuchtung genannt. Das heißt, wir kommen aus der Finsternis, Kolosser 1, Vers 13, ins Licht hinein. Wir werden versetzt in den himmlischen Raum, geistlich gesehen. Mit einmal gehen uns die Augen auf für Vergebung, für die Liebe Gottes, für die Gewissheit der Gemeinschaft mit ihm und so weiter. Man sieht etwas, das man vorher gar nicht gesehen hatte. Und doch ist das nur ein Öffnen des Auges zum Teil. Und manchmal will das Auge wieder einschlafen oder von der Sünde zugeklebt werden. Und da bedarf es ein weiteres Öffnen der Augen. Also einmal ist das Gebet, andererseits ist das schon die Gebetserhörung oder etwas, das Gott bereits getan hat. Auf jeden Fall braucht es geöffnete Augen, um etwas zu wissen. Verse 18 und 19 sprechen von dreierlei. 1, 2, 3. Das Anliegen des Apostels ist, dass wir es wissen möchten. Wenn das nicht so in Ihrer Übersetzung steht, dann notieren Sie sich das im Kopf oder mit Papier, Schreibzeug und Papier. Es geht hier um überzeugtes Erkennen. Etwas, das wir wissen möchten. Das ist das Anliegen des Apostels. Und einerseits gehört das auch zu seinem Gebet. Andererseits ist das schon unsere Aufgabe, dass es so sein möchte. Wir sollen also mitgehen mit seinem Beten. Wofür sollen wir geöffnete Augen bekommen? Was sollen wir wissen? Nun, da könnten wir, die wir die Bibel schon einige Zeit kennen und gelesen haben, eine ganze Anzahl von Punkten aufreihen, nicht wahr? Paulus wiederholt nicht alles, was in der Bibel steht, wenn er solche Anliegen anbringt. Hier hat er drei, die wir jetzt bedenken möchten oder die ephesischen Christen bedenken sollen. Und wir haben jetzt diesen Brief vor uns und jetzt wollen wir diese drei einmal bedenken. Es ist Paulus, dem Apostel Jesu Christi, wichtig, dass alle Christen offene Augen bekommen, damit sie etwas sehen und davon überzeugt sind. Und das ist wichtig, denn nicht jeder von uns ist wirklich davon überzeugt. Da liegen an diesen drei Punkten, liegen oft eine Menge unserer Zweifel. Deshalb wollen wir uns Mut machen heute Morgen, das uns einmal anzuschauen. Was ist es, das uns hier Trost bringen soll? Gott will, dass wir es wissen. Erstens, welches die Hoffnung seines Rufes ist. Welches die Hoffnung seines Rufes ist. Sie haben vielleicht schon erfahren in diesen Tagen, dass die Briefe des Neuen Testamentes als Übersetzung bald vorliegen. Briefe, an denen ich gearbeitet habe. Ich habe versucht, sie noch einmal zu übertragen ins Deutsche mit Hilfe anderer Übersetzungen. Aber mein Anliegen war es, den Text einmal so vor Augen zu stellen, damit wir die Gewissheit haben, dass wir zum größten Teil wenigstens den Grundtext vor uns haben und dass wir ihn studieren können. Nicht einfach so in der Gemeinde nur lesen oder zu Hause lesen, sondern dass wir ihn wirklich studieren können. Das kann man nicht mit jeder Übersetzung. Und wir brauchen verschiedene Arten von Übersetzungen. Ich habe also immer wieder daran gearbeitet. Und ich habe viele Übersetzungen konsultiert. Und dabei fällt mir manchmal einiges auf. Und als Übersetzer kann ich mich in die Lage eines anderen Übersetzers versetzen. Ich kann mir vorstellen, warum er so denkt oder so denkt, diesen Fehler macht oder den anderen Vorteil hat. Das lernt man mit der Zeit. Aber jetzt muss ich sagen, an dieser Stelle, bei Vers 18, es nimmt mich wirklich Wunder, dass auch in ganz modernen Übersetzungen an dieser Stelle ein Wort, ein altes deutsches Wort, immer noch gebraucht wird, das heute aber eine andere Bedeutung hat, als es vielleicht früher hatte. Ich weiß nicht, welche Bedeutung es früher gehabt haben mag. Und dieses Wort treffen Sie, so darf ich wohl wagen zu sagen, jeder von euch, der eine Bibel hat, wird dieses Wort an dieser Stelle in seiner Bibel haben. Und das Wort heißt Berufung. Welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und dieses Wort ist heute für uns im Blick auf die biblische Wahrheit unverständlich. Denn wenn wir Berufung hören, dann hören wir, dass jemand über uns zum Teil verfügt oder verfügen möchte. Jemand wird berufen in ein Amt, in eine Aufgabe und so weiter. Und wenn man hört, viele sind berufen, aber wenige erwählt, dann wird es noch schlimmer, nicht wahr? Ja, was kann ich denn dafür? Ich weiß ja nicht, bin ich berufen oder bin ich nicht berufen? Viele sind berufen, gehöre ich zu den vielen oder nicht? Und was die Erwählung betrifft, das ist dann noch enger. Und dann macht man sich Gedanken und vielleicht schüttelt man einfach den Kopf und sagt, ich gehe einfach meinen Lebensweg und wenn es kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann kommt es halt nicht. So denken viele Menschen. Aber das Wort ist ein anderes Wort. Das griechische Wort bedeutet ganz einfach rufen. Und wenn wir das hören, dann hören wir auf. Du bist gerufen worden. Und sofort reagieren wir, wenn wir normal sind. Ja? Wenn wir nicht taub sind oder zu leger veranlagt. Das Kind ist gerufen, die Mama wird gerufen und sofort kann man reagieren. Und das ist, was hier gemeint ist. Gott hat gerufen. Haben Sie schon einmal erlebt, vielleicht die Kinder, wir gehen noch gar nicht zur Schule. Ich erzähle das nicht oft, ich weiß auch nicht, was es bedeutete. Aber ich war wirklich ganz alleine. Und ich bin überzeugt, dass meine Mutter nicht in der Gegend war. Auch nicht mein Vater, der war wohl aufs Feld. Aber ich hörte meinen Namen gerufen. Herbert. Und ich wusste nicht, wer gerufen hatte. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Gott tut solche Dinge im Leben eines Kindes. Er will unser Ohr haben. Herbert. Und wenn es auch nicht akustisch ist, dann dürfen wir wissen, er ruft uns mit dem Namen. Wie immer du heißest, er ruft dich. Samuel, Hans, Jakob, wie immer du heißest, er ruft dich. Ob Mädchen oder Junge, ob Mann oder Frau. Jeder von uns ist gerufen. Jesus ruft uns. Und wenn Sie noch nie zu Jesus gefunden haben, Jesus ruft. Die ganze Zeit, Tag aus, Tag ein, Sie dürfen davon überzeugt sein, er ruft, Heinrich, komm, Maria, komm, er ruft. Nun sagt der Apostel Paulus, mit diesem Ruf ist eine gute Nachricht verbunden, eine Hoffnung. Vielleicht haben Sie sich verzwickt, vielleicht gehen Sie als Gotteskind unter in Ihren Zweifeln und Mühen. Sie sind verzagt. Sie leiden unter einer Bürde, unter einer Gebundenheit. Gott hat gerufen. Und dieser Ruf ist ein Hoffnungsruf. Komm, komm. Aber das ist nicht nur ein Ruf von oben herab, von weitem Himmel entfernt und zu uns unten und wir hören ihn so sanft, weil die Entfernung so groß ist. Ja, wie soll ich jetzt zu dir kommen, Gott? Du rufst mich zwar, aber ich kann nicht heraus. Nein, nicht ein solcher Ruf ist es, sondern er ist zu uns gekommen, in unsere Not hinein. Der Hirte, der das verlorene Schaf sucht, geht dorthin in die Kluft, in die Dornenbüsche hinein, wo das Schaf sich verwickelt hat, und holt es heraus. Und während er es herausholt, spricht er zu dem Lamm, zu dem Schaf: Komm, komm, ich leg dich auf meine Schulter. Wie eine Mutter, die einem Kind hilft, das sich selbst nicht mehr helfen kann. Oder ein Vater, der einem Jungen seinem Jungen hilft, wenn er mal in die Pütze gefallen ist. Komm, ich helfe dir. Aber dann hebt er uns heraus und versetzt uns in eine Sphäre, die neue Hoffnung bedeutet. Was heißt Hoffnung? Wir sehen die Möglichkeit zu leben. Verzweiflung heißt, wir haben Angst vor dem Tode. Hoffnung heißt, es öffnet sich eine Tür zum Leben, und zwar zu Lebensqualität. Nicht nur Existenz, nicht nur Lebensexistenz, sondern Lebensqualität. Das ist Hoffnung. Und welches die Hoffnung dieses Rufes ist, das will Paulus, dass die Christen, die diesen Brief lesen, einmal erkennen, dass sie geöffnete Augen dafür bekommen. Gott will, dass ich sehe, welche Hoffnung mit seinem Ruf verbunden ist. Er ruft uns zu einer neuen Perspektive, zu einer neuen geöffneten Welt. Schon hier darf sich diese Welt einigermaßen öffnen. Und wir dürfen als Christen unser Leben ganz anders führen als die anderen Menschen, die heute ihren irdischen Fragen nachgehen in diesen Häusern hier in Niedergude oder wo sonst wo. Eine Menge sind zu Hause geblieben. Ich wanderte kurz durch das Dorf. Da merkt man, wo die Leute sind und wo ihr Denken ist. Und sie wissen das. Aber wir Christen haben zu Jesus gefunden und es hat sich eine neue Welt geöffnet. Eine Hoffnungswelt, die wir schon hier genießen dürfen. Aber sie wird sich noch weiter auftun, diese Tür, wenn wir einst durch das Tor des Todes gehen und in seine Welt hineinkommen. Und was jene Hoffnung ist, auch das möchte er, dass wir das erkennen. Von dieser Hoffnung und diesem Ruf wird er weitersprechen in Kapitel 4, Anfang Kapitel 4. Jede Bekehrung beginnt mit einem Rufen Gottes. Und dieses Rufen setzt sich fort nach der Bekehrung. Wir sind nicht nur solche, die gerufen wurden, sondern wir sind solche, die ständig gerufen werden während unseres Glaubenslebens. Wir tendieren dazu, irgendwo spazieren zu gehen auf einer Nebengasse und dann ruft der Herr uns immer wieder zurück: Komm, Herbert, es geht dorthin, wir müssen weiter. Wir sind wie kleine Kinder, die sich schnell fesseln lassen von dem und dem. Die Familie macht einen Spaziergang am Sonntagnachmittag und die Kleinen, die wollen nicht so mit und das Ganze hält auf. Da müssen sie lernen, mit den Eltern zusammen weiterzumachen. Wir haben ein Ziel und wir möchten gern dort zu jenem Aussichtspunkt. Da kann ich nicht nur Zeit nehmen für jede Blume oder für jede Maus und so weiter. Und so ist dieses Leben auch für uns. Wir werden so schnell abgelenkt von diesem und von dem und in den Gesprächen, wenn wir dort im Foyer sind oder draußen oder irgendwo einander besuchen. Unsere Gedanken gehen so schnell zum Irdischen, zum Vergänglichen und dort beim Unmittelbaren meinen wir nun, unsere Ergötzung zu finden. Und da muss uns der Herr immer wieder wegrufen: Komm, das hat nur zeitliche Bedeutung. Es mag schön sein, aber nicht zu lange. Komm, komm weiter. Und schon gar nicht bei den Pfützen und so weiter müssen wir vorsichtig sein. Da dürfen wir überhaupt nicht hin. Bei der Sünde will er uns schnell vorbeirufen, bei der Versuchung. Nein, nicht dahin.
da wollen wir überhaupt nicht hingucken. Und so ruft er uns ständig. Wohin? Zu jener Hoffnung. Und wir sollen wissen, was die Hoffnung ist. Und das hilft uns dann, diesem Ruf nachzueilen. Dass wir nicht überall stecken bleiben oder uns aufhalten lassen. Das ist das Erste, das wir wissen möchten. Wir sollen davon überzeugt sein, welche Zukunft uns sich eröffnet. Wenn wir diese Gewissheit haben, dann kann unser Lebensweg ganz anders aussehen. Das Zweite, wovon der Apostel will, dass wir überzeugt seien, lautet so: Und welches der Reichtum der Herrlichkeit, Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Der Kerngedanke ist Erbe. Wer hat ein Erbe? Das ist die Frage. In den vorherigen Versen, vor Vers 14, da wurde auch von einem Erbe gesprochen. Und da heißt es, etwa in Vers 11, wir sind zu einem Erbe gekommen. Es sind schon eine Anzahl von Jahren, da bekamen wir Nachricht, meine Frau bekam Nachricht, sie haben geerbt. Aus heiterem Himmel, unerwartet, kam diese Nachricht. Wir kannten die Frau, die sie beerbte, aber wir hatten keine Ahnung, dass sie etwas solches vorhatte. Plötzlich ist man Erbe geworden. Es war keine Verwandte. Und so hat uns Gott gerufen. Wir waren fern von Gott. Im Grunde keine Verwandtschaft, denn wir hatten alles vertan, was an Vorrichten da war, per Schöpfung. Und Gott hat uns zu Jesus gerufen und mit Jesus sind wir zu einem Erbe gekommen. Aber dies ist nicht unser Erbe. Dies ist sein Erbe. Sein Erbe in den Heiligen. Wir haben ein Erbe in Jesus Christus. Aber er hat ein Erbe in und an uns. Und nun will Paulus, dass wir wissen sollen, dass wir geöffnete Augen bekommen für das Erbe, das Gott an uns hat. Das wird interessant, nicht wahr? Wir sind für Gott wichtig. Er hat uns geerbt. Wenn wir an ein Erbe denken, dann denken wir an einen Vorteil. Ja, welchen Vorteil hat denn Gott an uns? Ja, das sollen wir wissen. Aber das ist nicht nur ein Erbe, sondern das ist die Herrlichkeit eines Erbes. Wir sind nicht nur irgendjemand. Für Gott sind wir herrlich. Und es hört auch da nicht auf. Wir sollen wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wie kann das sein? Nun, wir kamen zu Jesus als Tote oder als so viele Nullen. Aber er hat aus uns etwas gemacht. Und er hat uns schon vor Grundlegung der Welt als diese gesehen. Er konnte das. Er konnte aus uns, die wir in Sünde gefallen waren durch Adam und Eva, er konnte aus uns etwas machen, woran er Freude haben könnte. Wir haben diesen Tagen, oder gestern Abend wohl und heute, etwas gehört von der Freude, die Gott an uns haben kann. Gott macht aus uns Menschen, an denen er wirklich Freude haben kann. Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und der Vater ist der Weingärtner. Wozu hat man einen Weingarten? Wozu hat ein Bauer einen Weingarten? Damit er etwas hat von den Reben, von dem Ertrag der Reben. Freude daran. Wenn man etwas trinken will, dann kann man Wasser trinken. Aber wenn man etwas genießen will, dann greift man zu Wein oder Traubensaft. Etwas, das die Trauben hervorgebracht haben. Das ist etwas Besonderes. Und wir, sagt Jesus, sind wie diese Beeren, wie die Reben, die dem Weingärtner Freude bereiten. Aber das kommt alles von Gott, denn der Weinstock ist Jesus, der Gott ist. Aber wir dürfen verwachsen sein mit ihm und wir haben das große Vorrecht, Menschen zu sein, die etwas für Gott bedeuten. Ich möchte das betonen, weil ich fast mein ganzes Leben mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun gehabt habe. Das ist mir wichtig. Und ich kämpfe immer wieder damit, dass ich ein Nichts bin. Und jeder von uns kämpft damit. Das habe ich inzwischen gelernt. Meine Kinder kämpfen damit. Meine Frau kämpft damit. Menschen, die ich kennenlerne, kämpfen damit. Man merkt es ihnen gar nicht ab. Sie tun vielleicht sehr. Aber irgendwo merkt man, sie haben die Auffassung, sie seien nicht das, was sie gern wären oder was andere. Und ich darf annehmen, dass jeder von uns irgendwo weniger von sich hält, als er gern sein möchte. Oder wir fühlen uns nicht so, wie andere es von uns erwarten. Und da fällt es uns schwer zu denken, uns vorzustellen, dass Gott an uns Freude haben könnte. Denn wir denken immer wieder an unsere Fehler und an die Gebote, denen wir nicht nachgekommen sind. Vergessen wir einmal davon. Denn Jesus hat alle unsere Schuld, unser Versagen getragen. Er warf alle unsere Schuld auf ihn. Und wir leben aus der Vergebung, nicht aus der Leistung. Wir leben aus der Vergebung. Wir leben aus dem Glauben, aus dem Vertrauen, aus der Gnade, aus der Liebe Gottes. Das ist die Quelle unseres Christseins. Das ist das Eigentliche, das Normale, nicht die Leistung, nicht das Nachkommen. Das kommt. Aber es ist eher ein Geschenk als ein sich abmühen. Hier lehrt uns Paulus, und das ist die höchste und die himmlischste und die beste Psychologie. Und es ist nicht nur Täuschung, nicht so tun, nicht nur ein Tun als ob. Denn Gott hat wirklich Freude an uns. Denn er hat aus uns neue Menschen gemacht in Christus. Und er sieht uns durch die Brille von Christus. Und wir bedeuten ihm etwas. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Das Blut seines Sohnes hat er für uns gegeben. Er will uns in seine Gegenwart haben. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Jesus eilt, sich bekannt zu machen, nachdem er auferstanden ist, seinen Geliebten. Maria Magdalena, Petrus, der versagt hatte, Jakobus, seinem Halbbruder, der zum Glauben kommt an ihn, und so weiter und so weiter. Er eilt, um die Seinen zu sammeln, sich zu holen, und dann trifft er sich mit ihnen. Nicht nur einmal. Und eines Tages werden wir bei ihm sein. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4, alle Zeit. Wir werden bei ihm bleiben. Er will uns. Er meint uns. Er liebt uns. Und wir sollen davon überzeugt sein, dass er uns will. Wir sollen überzeugt sein von dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns, den ihm Geheiligten, den ihn Abgesonderten. Und das Dritte. Und über dieses Dritte denkt er für den Rest des Satzes nach, bis Kapitel 2, Vers 3. Aber das kann ich heute Morgen nicht alles erörtern. Wir müssen einiges für heute Nachmittag lassen. Aber ich will es anschneiden. Es heißt in Vers 19, und, das heißt, wir müssen zurückgehen zu Anfang Vers 18, um zu wissen, geöffnete Augen, um zu wissen, welches, jetzt Vers 19, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns. Das griechische Wort heißt Dynamis. Das wird mit Kraft übersetzt. Aber denken Sie nicht gleich an Dynamit. Das Wort ist nicht so explosiv wie Dynamit, sondern es ist ein einfaches Wort. Es bedeutet Können, großgeschrieben. Dynamis ist das Können. Da muss dem kleinen Kind einmal Mut gemacht werden. Das kannst du schon. Und man spricht ihm Mut zu. Du nimmst die Feder so, den Stift so und dann schreibst du so, das kannst du. Und dann hilft man ihm. Gott möchte, dass wir die Augen, dass wir geöffnete Augen bekommen für das Können, das er uns bereitgestellt hat. Sein Können wird zu unserem Können. Und auch hier gebraucht er bald Beiwörter, Adjektive, welches die überschwängliche Größe seines Könnens für uns. Dann zeigt er uns Jesus. Denn in Jesus hat er dieses Können demonstriert. In der Auferstehung, in der Himmelfahrt, in dem sich Setzen zur Rechten des Vaters, in der Gemeinde, in jedem in der Gemeinde, in jedem Teil jedes Lebens in der Gemeinde. Das war so, als wir zum Glauben kamen, Kapitel 2 Anfang. Als wir nichts waren, tot in unseren Sünden und Übertretungen, da hat Gott hinein sein Können gelegt. Sein Ruf wurde zum Allmachtsruf. Komm, wie Lazarus aus dem Grabe. Komm, Lazarus, heraus. Und er konnte nicht im Grabe bleiben. Er musste raus. Das ist das Können, das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Petrus sagt einmal in 1. Petrus 1, gegen Ende des Kapitels dort, wo ein neuer Absatz beginnt, weil ihr wiedergeboren seid, liebt einander. Früher oder später lernt ein Christ, dass er nicht vergeben kann, dass er nicht lieben kann. Es braucht manchmal seine Zeit, aber Gott führt uns so, dass wir unsere Ohnmacht kennenlernen. Und Paulus sagt, wir begegnen unserer Ohnmacht, damit wir seiner Macht begegnen. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf den, der Tote auferweckt. Gott bringt uns immer wieder an die Grenzen unserer Möglichkeiten, damit wir nicht unsere Möglichkeiten einsetzen müssen, die ja so schwach und gering sind, sondern dass er sein Können offenbaren kann und dadurch seinen Namen groß machen kann. Gott will es tun. Wenn im Rahmen des Reiches Gottes hier auf der Erde irgendetwas geschehen sein wird, dann wird Gott es getan haben und nicht wir. Wir sind seine Werkzeuge, aber er tut es. Er ist es, der in uns, in seiner Gemeinde wirkt. Die Gemeinde ist seine Fülle, das heißt, das, was er ausfüllt. Die Gemeinde ist seine große Null. Aber Jesus wohnt in dieser Gemeinde. Sein Können, sein Leben, seine Liebe, seine Kraft, seine Weisheit in seiner Gemeinde. Sie ist die Fülle, das heißt, der Leib dessen, der alles in allen erfüllt. Wir sind hier eine größere Schar. Alle, die wir Christen sind, sind ein Teil der Gemeinde Jesu. Er füllt alle. Aber nicht nur alle, sondern alles in allen. Jeden Teil meines Lebens, jeden Teil meines Wesens will er mit sich selbst, mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe, mit seinem Können ausfüllen. Können ist ein großes Wort. Wir brauchen es überall. Zu den geringsten Aufgaben, zu den größten Aufgaben brauchen wir Können, Vermögen. Das ist das Zentrale. Und das will uns Jesus zeigen, dass er es ist. Er ist die Fülle dessen, das wir brauchen in unserem Lehrraum. Nun, was meint ihr? Hat Gott uns in seinem Wort heute Morgen genug gegeben, wovon wir weitere 6 Tage leben können? Aber warten wir nicht bis nächsten Sonntag, bis wir die Bibel wieder aufschlagen. Nein. Wir setzen das fort beim Mittagessen, nachher, jeden Tag. Wir wollen mit Jesus leben, denn er will euch ja unser Leben füllen. Das möge er uns schenken. Er möge uns offene Augen geben für das, was er uns bedeutet und in der Folge, was wir für ihn bedeuten. Wir wollen ihm dafür danken. Wir stehen dazu auf.